Servus vom Serve, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
Heute geht es um das Thema, ob ein Unternehmer Aktien kaufen sollte oder nicht. Und ich vertrete die Meinung, dass es eben kontraproduktiv ist, als Unternehmer Aktien zu kaufen. Und deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der nämlich genau in dieser Überlegung drinsteckt, in dieser Überlegungsschleife, die liebe Stefanie. Und du kannst gleich, wenn du magst, kurz was zu dir sagen. Ich will bloß nochmal kurz framen, weil Hintergrund ist, ob es sich lohnt zuzuhören, weil die meisten wegen Aktien, Coachings, Aktieninformationen, Aktienpodcasts oder sonst irgendwas die Kraft nicht auf die Straße bringen. Also das, was Sie dort hören, nicht zu Geld machen können. Und da möchte ich heute eine Beweisführung bringen. Und die Stefanie ist deshalb so wertvoll für mich, weil ich kann ja, wie gesagt, hier in meinem Kämmerlein den besten Monolog halten. Nur gleichzeitig du als Hörerin und als Hörer, ihr habt ja praktisch dieses Aber in eurem Bauch oder auf eurer Schulter sitzen und sagt, nee, warte mal, Michael, das glaube ich dir jetzt gerade nicht so. Und dafür ist die Stefanie da, weil nämlich die Stefanie mir im Vorfeld ja schon einige Abers gebracht hat und gesagt, pass auf, lass uns, bevor wir das zerreden, einen Podcast drüber machen. Und du hast dich freundlicherweise dafür bereit erklärt. Liebe Stefanie, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Michael. Hallo. Ja, das ist wirklich ein aktuelles Thema bei mir. Thema Aktien, das lässt mir auch einfach keine Ruhe. Es ploppt immer wieder auf in meinem Leben. Wir sind Unternehmer und ja, wieso, aber das ist bei Unternehmern, man ist ja ständig in der Optimierungsschleife und immer irgendwie neue Loops, die man sich öffnet. Und das Thema Finanzen ist natürlich immer ein brennendes Thema. Ja, das Thema Aktien, es ist so, dass wir vor Jahren, habe ich schon ein Aktiencoaching gebucht gehabt damals, weil ich es schon super spannend fand und natürlich die Erfolgsberichte für sich sprechen. Ich habe dann angefangen damit und habe dann angefangen Zeit zu investieren und das war innerhalb kürzester Zeit auch wieder dahin, weil es einfach im Unternehmeralltag super schwierig ist, so viel Zeit aufzubringen für ein neues Thema. Und habe das dann erstmal auf Seite geschoben und bin jetzt aber wieder vor dieser Entscheidung, starte ich das alte Coaching wieder und arbeite mich da ein. Gibt es vielleicht auch eine Optimierung von einfacheren Prozessen, jetzt nur eine Trading-Ausbildung oder nur eine Investment-Ausbildung zu machen, um das ein bisschen zu definieren, das Ganze? Oder bin ich völlig auf dem falschen Weg? An sich ist mein Ziel schon, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Polster aufzubauen oder eine finanzielle Sicherheit zu gewinnen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch heute und freue mich auf deine Argumente.
Genau, ob ich den Kind in den Bauch rede oder ob ich schaffe zu gewinnen. Ich habe auch extra im Vorfeld gesagt, bitte Stefanie, gib mir Feuer, also bitte nicht klein beigeben, sondern gib mir alles Feuer, was geht, weil ich möchte nur gewinnen, wenn ich es auch verdient habe. Und du hast ja vor allen Dingen auch überlegt, ob du dir nochmal ein neues Coaching zu buchst, also von jemand anders. Ja, also nicht nur, dass du sagst, ich muss jetzt das alte nochmal anschauen. Ich weiß nicht, wie viel Videomaterial reden wir da? Kannst du das so ungefähr beziffern, wie viel Zeit das da alleine nur ist, um die Videos wieder zu konsumieren?
Ja, also das sind schon 40, 50 Stunden auf jeden Fall für den Anfang. Und dann geht es ja erst los mit der Tiefe. Es geht dann auch mit Simulationskonten los an der Börse, circa ein halbes Jahr, bevor man überhaupt ins Echtgeld geht. Also das ist die eine Variante. Aber es gibt natürlich auf dem Markt ganz, ganz viele Anbieter, die dir alle versprechen, mir als Endkunden versprechen, ich habe das Konzept, dass es einfacher funktioniert. Ich weiß, wie es schneller geht. Wenn du genau meinen Fahrplan verfolgst, dann wirst du innerhalb kürzester Zeit, kannst du das abhaken, dieses Thema für dich und mit minimalem Zeitinvestment das Maximale rausholen. Und nachdem ich das letzte Coaching ja abbrochen habe, weil es der Zeitaufwand zu groß war für mich, ist es entweder ich finde eine Lösung, dass es schneller geht, weil es für mich einfach nicht funktioniert, dass ich in meinen normalen Arbeitsalltag zusätzlich 10, 15, 20 Stunden die Woche integriere.
Nachvollziehbar, was ja also viele Unternehmer, ich würde auch behaupten, die meisten Unternehmer nicht haben, ne? Weil die sagen, ich habe meinen Unternehmeralltag und dann muss ich mir abends noch zum Investor ausbilden lassen. Das klingt erstmal verlockend, aber wenn man dann in der Praxis drin ist, merkt man eben, dass es nicht passt. Die Frage ist noch, warum hast du denn die Kraft nicht auf die Straße gebracht? Weil es zu viel Zeitaufwand war, oder? Oder gab es noch andere Gründe? Oder warum hast du die Kraft nicht auf die Straße gebracht?
Der Zeitaufwand zum einen. Zum anderen ist es so, dass es unheimlich komplex ist, das Thema. Also das heißt, ich habe mich gefühlt, wie wenn ich einen riesen Berg vor mir habe. Und auch durch die Tatsache, ein halbes Jahr zu simulieren, signalisiert mir schon, es ist überhaupt nicht einfach. Also ich muss mich wirklich intensiv einarbeiten. Und ich habe natürlich auch die Verantwortung, dass es gut läuft. Also ich möchte natürlich Gewinne generieren und nicht irgendwo ein Risiko eingehen. Das heißt, diese Hürde überhaupt klar zu sehen und dann wirklich zu starten. Also ja, mal so ein Simulationskonto ist okay, mal vorzuführen, wie funktioniert das überhaupt. Aber die Hürde mit Echtgeld wirklich zu starten war für mich zu groß, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich weiß noch nicht genug. Ich kann noch nicht genug Hintergründe zusammenfassen. Ich sehe noch nicht klar genug, um wirklich mit Echtgeld zu starten. Und diesen Loop immer wieder so am kurz vorm Starten zu sein, aber dann doch nicht den Mut zu haben und eigentlich den Hauptfokus ja auf dem eigenen Unternehmen haben zu wollen auch. Und
Also
deswegen,
bevor ich, ja,
ja.
Entschuldigung, bevor ich irgendwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Ne? Das ist ja so oft so das Ding. Okay. Ja, also das heißt viel konsumiert und wenig angewandt.
Ist richtig, genau. Drum die Frage jetzt, ein neues Coaching, das optimierter noch ist, oder mit dem alten nochmal starten und konsequenter zu sein?
Oder am besten gar nichts machen, das sage ich. Ja?
Ja.
Also du machst gar nichts von all dem. Das ist meine Behauptung und diese Beweisführung möchte ich heute bringen, dass das alles auf dem falschen Weg war.
Dann bin ich gespannt, ob du mir die gleichen Erfolgschancen bieten kannst, wie die Börse es tut.
Ja, kann ich. Weil, nochmal, also rein von der Theorie, hättest du jetzt irgendwas gemacht, hättest du heute zumindest schon mehr Geld angespart, als was du das Aktiencoaching gebracht hast. Richtig? Also du hast ja erstens mal Zeit ausgegeben für das Geld ausgegeben für das Aktiencoaching. Du hast auch Zeit investiert oder verballert, wenn das nicht genutzt hat, verballert. Ja, weil das Wissen, was du jetzt dort angewandt hast, hast du teilweise ja oder umsonst angeeignet oder vielleicht teilweise auch schon mittlerweile wieder veraltet, was weiß ich. Also du hast jetzt Wissen, was du nicht brauchst, was du nicht anwenden konntest. Also hättest du nur ein doofes Sparbuch gemacht, wärst du jetzt schon mit mehr Ertrag auf dem Brett als mit dem Aktiencoaching. Ist die Behauptung richtig?
Naja, die Sparrate lief ja trotzdem. Also das
Okay,
ist
also du hast
davon
trotzdem
unabhängig.
gespart, okay.
Aber ich habe natürlich nicht den Ertrag gehabt, den ich hätte haben können, wenn ich irgendwas anderes gemacht hätte.
Okay, also es stimmt an meiner Behauptung bis jetzt nur, dass du Geld und Zeit für das Aktiencoaching ausgegeben hast, weil die Sparrate hattest du trotzdem. Okay, das heißt also, ich kann jetzt nicht sagen, hättest du irgendwas gemacht, weil manche machen ja dann gar nichts. Das kommt ja sogar auch bei manchen, die dann sagen, ja, ich würde, glaube ich, gerne einen ETF-Sparplan machen. Und dann, weil das Problem ist ja, vom Algorithmus, der zieht dich ja immer tiefer in den Kaninchenbau. Stell dir vor, einer kommt auf die Idee und sagt, ich möchte sparen. So, dann kriegst du die ersten Ausspielungen im Internet übers Sparen. Dann kommt meinetwegen so die erste, was so der erste Konsens, meinetwegen Kauf ETFs. Ja, also diese Exchange Traded Funds. So, dann kommt das nächste. Naja, aber wenn du doch ETFs kaufst, dann musst du dran denken, dass die physisch replizierend sind. Und dann musst du aber auch dran denken, dass du ein Rebalancing brauchst. Also musst du noch ein tiefer reingehen. So, dann kommt der nächste aber schon und sagt, ja, aber wenn du aber ETFs kaufst, kannst du auch gleich Aktien kaufen. Ja, das sind übrigens Dividendentitel viel besser. Wenn der nächste sagt, naja, aber wenn du Aktien kaufst, kannst du auch gleich Aktienoptionen kaufen. Und wenn ich Aktienoptionen habe, bin ich auch gar nicht mal so weit weg und kann traden. Verstehst? Also, du wirst immer tiefer in den Kaninchenbau reingezogen. Und das ist zum Beispiel die erste Problematik, weil wann kannst du als Laie unterscheiden, was du weglassen kannst? Und das Problem ist ja, dass die Leute, die diese Offerten verbreiten, die Aktiencoaches oder sowas, ich will denen gar nicht irgendwie ans Bein heften. Also mein Ziel ist halt gar nicht, das schlecht zu machen, sondern eben nur, dass du als Unternehmer besser abwägen kannst. Und sie sagen ja logischerweise nur das, was du hören sollst, aber die ganze Wahrheit sagen es dir ja nicht. Also viel steht ja auch darin, dass sie einfach gewisse Sachen einfach weglassen. Und das ist jetzt die Besonderheit, nämlich als Unternehmer. Ich fange jetzt mal an mit meiner Beweisführung. Der Punkt ist doch, womit verdienen wir als Unternehmer unser Geld? Mit einem Vermögensaufbau oder womit verdienen wir unser Geld?
Mit unserem Unternehmen natürlich.
Genau, mit unserem Unternehmen. Erst recht aus der Prämisse, Stefanie, weil wenn ich Leute frage, zum Beispiel, wärest du gerne, wenn wir jetzt mal über Aktien reden, wärest du gerne Insider in irgendwelchen Aktien oder so, an irgendwelchen Unternehmensbeteiligungen? Ja? Dann sagen viele, ja klar, würde ich gerne Insider sein, weil dann könnte ich entscheiden, wann es besser ist, die Aktie zu kaufen und zu verkaufen. Einverstanden? Und auf der anderen Seite, im Unternehmen sind wir aber Insider. Und könntest du dir vorstellen, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt sag mal, du hast 50.000 Euro übrig, bloß als Beispiel, dass du diese 50.000 Euro in deinem Unternehmen schneller verdoppeln könntest, bloß als Beispiel, als beispielsweise an der Börse. Könntest du dir das vorstellen, wenn du sagst, wenn ich 50.000 Euro in mein Unternehmen investiere, dass ich die schneller verdoppeln könnte als bloß als Beispiel an der Börse? Nur mal so als erster Punkt.
Ist theoretisch möglich, ja. Das kommt natürlich aufs Unternehmen drauf an. Also, ich habe das bisher immer getrennt betrachtet. Ich habe das Unternehmen betrachtet, das natürlich gesund stehen muss und funktionieren muss und sich weiterentwickeln soll oder muss eigentlich auch. Und auf der anderen Seite natürlich auch die private Altersvorsorge, weil als Unternehmer die natürlich gesichert sein muss. Und das ist natürlich ein großer Punkt, das getrennt vom Unternehmen stattfindet, weil das Entnahmen sind aus dem Unternehmen. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, innerhalb des Unternehmens eine Altersvorsorge aufzubauen, ganz klar. Aber letztendlich weiß man ja nie, wie entwickelt sich ein Unternehmen, wie entwickelt sich der Markt und so weiter. Das
Genau.
heißt, mein Fokus ist schon einfach Entnahmen vom Unternehmen in die private Altersvorsorge und das optimal aufzubauen mit möglichst viel Ertrag. Und da bietet mir halt die Börse gute Möglichkeiten.
Genau. Bin ich auch bei dir. Und natürlich ist der Gedankengang richtig, weil du brauchst eine Redundanz. Weil es könnte ja sein, dass das Unternehmen am Ende vielleicht nicht so viel wert ist, wie ich glaube. Also ist es ja gut zu sagen, pass auf, ich baue nicht alles aufs Unternehmen auf, ne? Sondern ich mache das in Redundanz. Und jetzt kommt aber eben ich sage also gleich mal die Behauptung. Meine Behauptung ist, Stefanie, dass dein einziger Job da drin besteht, das zu tun, was du kannst, nämlich dein Unternehmen aufzubauen. Alles das, was dich davon abhält, was nicht zwingend sein muss, oder alles das, was nicht zwingend sein muss, hält dich davon ab, in deinem Unternehmen besser zu werden. Weißt du, noch effektiver zu werden, Prozesse zu durchleuchten. Weil meistens sagen ja, ich habe gar keine Zeit, mein Unternehmen zu optimieren, weil ich den ganzen Tag mit meinem operativen Geschäft beschäftigt bin. Ja, so. Und jetzt musst du überlegen, aus dieser Überlegung heraus, also ich habe eh schon zu wenig Zeit, um mein Unternehmen zu optimieren, obwohl ich das könnte, weil ich das Know-how dazu habe. Du bist spitze in dem, was du tust, Stefanie, weil das, was du tust, machst du schon viele Jahre. Aber du kriegst die Kraft nicht auf die Straße, weil du zu sehr mit operativem Geschäft beschäftigt bist. Ja, also wer es jetzt nicht sieht, die Hörer sehen es nicht,
Ist
aber ne, Stefanie
richtig.
nickt. So, das heißt, jetzt lässt du dich nochmal zum Investor ausbilden, steckst also nochmal Zeit in eine neue Baustelle und die hält dich doch zwangsläufig aus, es ist dein Hobby, aber, und das gibt dir noch Kraft, aber die hält dich doch zwangsläufig davon ab, also die Zeit fehlt dir doch im Unternehmen, nachvollziehbar?
Definitiv.
Ja, egal wie viele Stunden ich monatlich brauche oder einmalig oder um das Wissen an mir anzueignen, die Zeit fehlt mir im Unternehmen. Das ist ein Punkt.
Es gibt ja da Coachings, die mir versprechen, dass ich praktisch mit 2 Stunden, 3 Stunden monatlich da das erreichen kann und einen deutlich höheren Ertrag habe, wie wenn ich jetzt einfach das auf dem Sparbuch liegen habe oder
Genau.
inaktiv irgendwo
Genau. Und
bin.
jetzt ist aber die Frage, du kannst ja auch, also jetzt, ich bin doch mal, ich muss weiter diskutieren. Ja, also der Punkt ist, wenn das stimmt, kann natürlich schon stimmen, das sage ich, kann das mit 2, 3 Stunden machen. Vielleicht auch mit weniger. Nur, und jetzt komme ich zur Statistik. Schau mal, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Leute an der Börse investieren können, aber passiv. Nicht aktiv. Ich habe letztens bei meinem Workshop erst einen gehabt, der hat gesagt, ja, da habe ich, obwohl ich meine ganze Beweisführung und schon die passiven Renditen gesagt habe, sagt er, ja, ich habe hier ein Aktienzertifikat mit 13%. Das kostet nur und so viel Zeit, also nur 5 Stunden in irgendwie einem Zeitraum X, weiß gar nicht wie lang, aber meinetwegen nur 5 Stunden hat ihm das Zeit gekostet, diese 13% mit einem Aktienzertifikat zu bringen. Oder zu erwirtschaften. Und da habe ich gesagt, ja, sorry, aber der S&P 500 hat in den letzten 10 Jahren 18% durchschnittlich pro Jahr gemacht. Ohne irgendwas. Also ich habe nichts. Mit dem S&P 500 kann ich über ein ETF, also Achtung, ist alles keine Empfehlung. Ne? Aber theoretischerweise hätte ich den S&P 500 vor 10 Jahren gekauft, hätte ich 180% Gewinn gemacht. Und um das Ding zu kaufen, brauche ich 5 Minuten. Richtig? So, ergo, wieso sollte ich Zeit und Geld investieren, um zum Beispiel noch zu lernen, was ein Aktienzertifikat ist? Zumal ich mit dem Aktienzertifikat den nächsten Nachteil im Boot habe, dass es ein Geldwert ist und kein Sachwert. Und ich ein Ausfallrisiko habe des Emittenten, also des Herausgebers des Aktienzertifikates, was in der Regel ein Kreditinstitut ist. Ja, wo ich also sogar noch drunter leide, wenn die Wirtschaft, also wenn der Euro schwächelt oder sonst irgendwas. Aber das jetzt nur am Rande, das wird zu kompliziert. Also nochmal, meine Beweisführung ist, die ganze Zeit sich zu sparen, zu sagen, ich konzentriere mich auf mein Unternehmen, erwirtschafte dadurch mit meinem Unternehmen mehr Rendite, also mehr Überschuss. Und diesen Überschuss, den lege ich passiv an, zum Beispiel an der Börse. Aber passiv, so dass es mich keine Zeit kostet. Ich mache kein Markttiming, ich mache kein Rebalancing. Alles das, was irgendwie Zeit kostet, lasse ich weg, weil, und jetzt kommt eben die Statistik, es sowieso statistisch nichts bringt. Nichts.
Ist es tatsächlich so?
Ja, was möchtest du gerne bewiesen haben? Deswegen habe ich dich ja dabei. Genau, du sollst mir Feuer geben und sagen, okay, Michael, ich glaube dir nicht, weil oder was kann ich tun, um dir zu zeigen, dass es stimmt?
Naja, die Referenzen der Coaching-Teilnehmer, die sprechen halt in der Regel von 20 bis 40%, die sie erwirtschaften. Und das ist natürlich schon ein ein Zinssatz, der natürlich unheimlich spannend ist, ja,
Ja.
ihn zu erwirtschaften. Das heißt, schaffe ich es wirklich mit einfach nur liegen lassen, ist er dann buy and hold, oder?
Ja, klar.
Genau. Auf die Länge der Zeit gesehen, ähnliche Erträge zu erwirtschaften.
Nein, schaffst du nicht, weil, und das muss ich auch gar nicht, weil die anderen auch diese 20 bis 40% nicht schaffen.
Auf die Dauer gesehen nicht schaffen.
Nein, das ist gelogen. Diese Werte sind Ausreißer. Also, pass auf, der Punkt ist, natürlich geht jeder, der irgendeine Offerte hat, ja mit seinem Besten nach draußen, nicht mit den Fuck-up-Stories. Weißt du, es gibt ja eben Studien und die Studien es machen die Leute, die die Depots bein oder die Depots einsehen können. Also irgendeiner, der Aktienerträge macht oder sonst irgendwas, muss die ja irgendwo gelagert haben. Also der macht das ja nicht irgendwo im Darknet, sondern das liegt bei sogenannten Brokern.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel Broker wie in Deutschland, wir bleiben mal in Deutschland, setze ich mal die ganzen amerikanischen Statistiken weg, wie Comdirect oder DZ Bank. Bloß als Beispiel. Gibt andere auch noch, Fidelity und so weiter. Und die sagen, dass das durchschnittliche Aktiendepot, also alles das von der, also dass der durchschnittliche Kleinanleger, egal ob der jetzt Aktien oder sonst irgendwas hat, der durchschnittliche Kleinanleger in Deutschland 2 bis 4% pro Jahr macht.
2 bis 4%.
Genau, das ist der Durchschnitt. Und nochmal jetzt die zweite Statistik, die besagen, dass 70% aller Aktiendepots im Minus sogar sind. Jetzt muss der aus der Logik heraus, wie gesagt, ich verstehe das auch nicht. Die kommen und sagen, mach 20 bis 40% als Laie, Stefanie. Du bist Laie. Egal wie gut, dass du dich ausbildest, du bist Laie. Und kauf bloß keine aktiv gemanagten Fonds. Das kommt ja meistens sogar noch aus derselben Richtung. Die sagen, bitte keine aktiv gemanagten Fonds. Warum? Weil die ja den Markt nicht schlagen. Das heißt, da sitzen Leute bei, egal, DWS, Union, BlackRock, keine Ahnung, die ihr ganzes Leben lang nichts anderes gelernt haben als außer Investmentbanker, die Zugang zu Wissen haben. BlackRock hat einen riesen Computer beispielsweise in Nevada, wo die praktisch aus Social Media sich Trends abfragen. Ja? Eine DWS von der Deutschen Bank oder eine Union von Raiffeisenbanken und so weiter, die haben Zugang zu Know-how, das du und ich nicht haben. Und die schlagen in der Masse nicht den Markt. Obwohl die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu gucken, wie können wir den Markt schlagen. Ja? Und jetzt ist die Frage, wenn die das nicht schaffen, sind die zu doof? Machen die was, um eine Weltverschwörung zu befeuern? Oder warum solltest du als Laie die schlagen? Ist eine ehrlich gemeinte Frage.
Ja.
Das nur mit 2 Stunden im Monat, obwohl die 10 Stunden am Tag, also Börsianer sind ja erfahrungsgemäß nicht diejenigen mit den geringsten Stundenzahlen, obwohl die am Tag 10 Stunden verballern.
Ja, ich meine, gut, das sind ja genau die verschiedenen Ansätze der Ausbildungen, der Börsenausbildungen. Also entweder du arbeitest dich von klein auf in alles rein. Das war meine erste Ausbildung, mit der ich ja nicht weiterkommen bin, weil es einfach zu viel Zeitinvestment war für mich.
Ja.
Und die andere Variante ist ja, das genau ein Konzept zu verfolgen, das dir vorgeben wird. Und mit diesem Konzept, wenn du das eins zu eins umsetzt, du dann einfach diese Rendite erwirtschaftest von circa 20 bis idealerweise 40%. Und ja, das ist praktisch ein Argument, das da immer wieder auftaucht, dass Fondsmanager geschlagen werden können, locker.
Genau. Weil
Und
die sind zu doof oder warum können Fondsmanager geschlagen werden?
ja, weil sie halt nicht genau dieses Konzept verfolgen.
Weil die zu
Ja, aber
doof sind oder was?
natürlich ist es Blödsinn. Natürlich ist es
Ja.
Blödsinn. Aber es ist ein Werbeaufhänger, auf den ich als Endkunde reinfall. Ja, und der mich wieder vor die Entscheidung bringt, was mache ich jetzt? Soll ich mich doch damit auseinandersetzen oder welche gute Lösung gibt es für mich?
Genau. Wie gesagt, für mich ist das nicht nachvollziehbar. Wie gesagt, und die Logik schließt das auch aus. Schau mal, wenn du überlegst, wenn ich 40% Rendite machen möchte pro Jahr, dann muss entsprechend mein Risiko höher sein. Je höher das Risiko ist, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht. Umso größer ist meine Volatilität, also meine Schwankungsbreite. Das geht alles einher. Das sind Gesetzmäßigkeiten. Ich kann nicht mit einer sicheren Geldanlage 40% Rendite machen. Das geht nicht. Ja? Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel nochmal von den Leuten, die auch nicht so blöd sind. Nehmen wir mal Beate Sanders. Oder Warren Buffett. Das sind ja Investmentlegenden. Das sind ja nicht irgendwie die Leute, die sagen, komm, ich mache noch ein Coaching, weil ich das Geld brauche. Ja? Sondern das waren Investmentlegenden oder sind Investmentlegenden, weil ja leider die Beate Sanders, die Börsenoma von uns gegangen ist, vor 1 oder 2 Jahren, wann das war. Buffett hat im Schnitt über die ganzen Jahre, das ist ja gut messbar, ich glaube 25,3% gemacht, wenn ich mich nicht richtig täusche, nagelt mich nicht ganz fest, aber um die 25. Auch Beate Sanders irgendwie um die 25 oder 26, über Jahre hinweg. Aber, und jetzt kommt die Einschränkung mit einem Fulltime-Job. Die hat das nicht in 5 Stunden im Monat geschafft. Die hat auch am Tag mit einer Leidenschaft dran gearbeitet. Die wusste wahrscheinlich, wenn die SAP gekauft hat, wusste die, wie die Reinigungskräfte bei SAP heißen. Ja, so, auch da, das teilt die auch in den Medien. Die sagt, ich bin da von früh bis spät dran und ich sondiere und ich mache auch. Warren Buffett hat da sein Team und so weiter. Und jetzt kommt dann irgendein Aktiencoach aus Buxtehude und sagt, der Michael und die Stefanie, die machen jetzt 40 oder 20 und zwar mit 5 Stunden. Das ist unlogisch. Das ist ein Werbeversprechen, was nicht funktionieren kann. Ich finde es insoweit gut, deswegen rege ich mich auch ein bisschen drüber auf. Ich finde es natürlich gut, wenn Sie die Leute an Geld ranführen, ja. Aber es ist ein Werbeversprechen, was Ausreißer oder was aufgrund von Ausreißern beruht. Es ist ja so, dass es natürlich, wenn wir von einem durchschnittlichen 2 bis 4% rechnen, was DZ-Bank und Comdirect Bank sagt. Wie gesagt, das sind die Studien, die drauf gucken können auf die Depots. Das denken die sich nicht aus, sondern die sehen ja genau, dass dein Depot, wo das liegt. Und wenn die sagen, es sind durchschnittlich 2 bis 4% und dann hast du einen Ausreißer, der vielleicht mal 40 geschafft hat. Die Frage ist, über welchen Zeitraum? Und waren da Krisen drin? Achtung, seit der Finanzkrise 2008, 2009 hat jeder Vollidiot an der Börse Geld verdienen können. Wie gesagt, der S&P 500 hat 18% gemacht. Also 180% in den 10 Jahren. Ja, es sind etwas weniger als 18%, wenn ich einen Zinseszins einpreise. Aber Achtung, der hat 180% gemacht, passiv. Ja, aber die Frage ist, wie gesagt, jetzt habe ich meinen Faden leider verloren. Stefanie, kannst du mir kurz nochmal helfen, weil ich mich jetzt mit den 108% rausgebracht habe? Ach so, genau, mit 2 bis 4% durchschnittliche Rendite. Bedeutet ja, wenn einer 40 machen würde, dann müssen ja so und so viele andere extrem mit Minus zu Buche fallen, damit ja, dass das wieder ausgleicht. Und
Ja,
genauso,
gut,
das ist ja auch der Fall.
so eine Statistik ist natürlich immer fraglich. Ja, also
Nee, die ist nicht fraglich, weil
natürlich.
die sagt 2 bis 4%. Das heißt, wenn einer 40 hat, muss der andere auch minus 40% machen, damit ich wieder im Schnitt auf 2 bis 4% komme,
Ja,
beispielsweise.
wenn natürlich die Statistikteilnehmer nur mit 0,2% an Coachings teilnehmen, dann ist klar, dass die nicht so gut ausfällt.
Okay, das ist ein gutes Argument, weil jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, dann müssen Sie aber auch die Hose runterlassen und sagen, zeigt bitte von allen Coaching-Teilnehmern über, und nehmen wir mal den Zeitraum jetzt mindestens 15 Jahren, mindestens, ja? Naja, ja, 15 Jahre, weil ich will die Finanzkrise mit drin haben. Weißt du, ich will einfach mal eine richtige Krise mit drin haben, weil dann, wenn es gut läuft, ist egal was, dann kannst du den Affen vor die Börse setzen, dann hätte der Affe auch die Rendite gemacht. Gibt es ja auch Studien, ja, wo der Affe mal bei der FAZ gespickt hat und hat sogar die Fondsmanager geschlagen. Ja? Das wird ja dann immer rausgekramt. Aber in dem Fall ist ja so, seit 2008, 2009 ging es nur nach oben. Wir hatten einen kurzen Dämpfer bei der Corona-Krise, die war aber ganz schnell wieder ausgebügelt. Und wir hatten einen kurzen Dämpfer mit dem Schwarzen Freitag. Auch das ist locker ausgebügelt, weil der DAX wieder bei 19.000 ist. Oder 19.000 sogar kurzzeitig geknackt hat. So, das heißt, diese Krisen haben nicht zu Buche geschlagen, weil die eigentlich, ja, lass es 2, 3 Wochen waren, die wieder ausgegessen, richtig?
Ja.
Aber die Finanzkrise hat damals 60% gekostet. 60% hat es den DAX, nur den DAX damals runtergeballert. 60% ein Standardindex, wo alle sagen würden, naja, eigentlich ist das ja eine sichere Anlage. Der DAX, nur der DAX hat 60% verloren. Und wir haben über ein Jahr, weit über ein Jahr gebraucht, oder länger sogar, bis sich das wieder ausgebügelt hat. Ich glaube, sogar 3 Jahre oder sowas hat es gedauert. Und jetzt ist interessant. Also wenn logischerweise einer danach angefangen hat mit Aktien, dann war der immer gut im Plus, weil der hat ja beim Tiefpunkt ist er ja eingestiegen. Ja, aber die Frage ist, lass dir doch mal die Depots und zwar vom Durchschnitt zeigen, wo du sagst, ich will doch nicht die Ausreißer, weil die Ausreißer kann ich nicht kopieren. Die Ausreißer, weißt du, wenn sie mal kommen mit Jeff Bezos oder mit Elon Musk, ja, was kann ich denn bei Jeff Bezos kopieren? Der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen geilen Idee. Das kann ich aber nicht kopieren als kleiner mittelständischer Unternehmer. Ja, also ist doch die Frage, was ist der Durchschnitt, wenn du mal sich die gaußsche Verteilung mal anschaut? Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu kompliziert. Aber Gaußsche Normalverteilung, diese Glocke, vielleicht habt ihr da so ein Bild jetzt für die Hörer auch, ne? Dann hast du ja immer, in der Mitte hast du so, wo alle sind, und dann hast du extreme Ausreißer nach links oder rechts. Das heißt, du hast immer links beispielsweise das extreme Pech und rechts das extreme Glück. Und beides muss ich bei meiner Erwägung ausblenden. Ich kann mich also genauso wenig davon leiden lassen und sagen, meinetwegen, Aktien sind doof, weil der eine hat hier alles verloren. Das ist eben eher extremes Pech. Ja? Also das darf ich genauso nicht betrachten wie das extreme Glück rechts. Also wenn einer kommt und sagt, ich habe hier 40%. Ich glaube, der beste Manager, Fondsmanager, hat aber noch gar nicht mal so viel Jahresrendite bei 60%. Das ist der beste Hedgefondsmanager auf der Welt aktuell. Ja? Wie gesagt, der Rest der Statistik besagt, dass die eher im Minus sind und vor allen Dingen, je aktiver du sogar ein Depot führst, umso eher bist du im Minus. Das muss man auch wissen. Also die Statistik sagt eindeutig, je aktiver du handelst, umso eher bist du im Minus. Deswegen sind Frauen übrigens die besseren Investoren, weil Frauen weniger handeln. Ja, aber nochmal mit dieser gaußschen Verteilung. Alles zeigen lassen und sagen, okay, was schafft denn der Durchschnitt? Und wenn der Durchschnitt beispielsweise bei 10% liegt und die sagen, ja, 10% ist doch eine tolle Rendite, dann sage ich wieder, nee, warte mal, stopp, aber 10% schaffst du passiv. Also wenn ihr 10% aktiv geschafft habt, habe ich die passiven 10% auch geschafft. Mal als Beispiel, ein Fonds, ich will wie gesagt keine Namen nennen, aber seit 1970, also ein extrem langer Zeitraum, ein aktiv gemanagter Fonds. Ja? Hat seit 1970 8,2% im Durchschnitt jedes Jahr gemacht. Also mal Jahre minus, ja, aber im Durchschnitt seit 1970 über 54 Jahre 8,2%. Ohne dass du irgendwas machen musstest. Und der hat auch sogar, ich glaube, irgendwelchen Kostenanteil von über 1%. Also hat der Markt, in den der investiert, irgendwas um die 9, noch was Prozent über die vielen Jahre, ohne Arbeit. Wenn ich mit Leuten spreche und die sagen, es läuft gut, dann sind die nämlich meistens so bei 10%. Deswegen habe ich das so ins Feld geworfen. Meistens, wenn ich mit Tradern oder mit Leuten, die Aktiendepots haben, die sagen so ungefähr 10%, wenn sie es überhaupt tracken, meistens tracken die das gar nicht, die Zahlen. Das Problem ist ja immer dann, wenn eine gut läuft. Das wird ja auch nach außen gebracht, dann hast du in der Regel immer einen Rohrkrepierer dabei, richtig? Ja. Also wenn ich die frage, dann sagen die so immer 10%. Und dann denke ich mir, ja, für was machst du da so ein Zinnober, so ein Affentheater? Also außer es ist dein Hobby und du brauchst den Kick. Also wenn wer den Kick braucht und sagt, das gefällt mir, alles gut. Aber nochmal, wir reden von Unternehmern und Selbstständigen, die Zeit aufbringen müssen, die Nerven aufbringen müssen, Hoffnung aufbringen müssen, Energie aufbringen müssen, sich ausbilden lassen. Und nochmal Zeit investieren, um danach das irgendwie am Laufen zu lassen. Und dann denke ich mir, wenn du doch 10% beispielsweise, oder ich will jetzt bloß, wie gesagt, nicht zu viel, der Russell 3000 zum Beispiel, also ein großer amerikanischer Index über die 3000 größten amerikanischen Unternehmen, hat durchschnittlich 13% gemacht. Also über einen längeren Zeitraum, als sogar 10 Jahre. Der S&P 500 18% im Durchschnitt, wie gesagt, in den letzten 10 Jahren. MSCI wurde ein bisschen weniger, ja. Aber nochmal, ja, zur Börse, weil das langfristig gesehen tendenziell wirklich die bessere Anlage ist, aber doch bitte ohne Aufwand. Das ist das, was ich als Botschaft rüberbringen will. Macht das über passive Anlagen, steckt bloß keine Zeit, kein Geld, keine Energie rein für was, was du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht umsetzen kannst. Und ich wette mit den Börsencoaches, sagt, zeigt mir den Durchschnitt eurer Depots, zeigt mir meinetwegen auch dein Depot mal über die Jahre. Wirklich offenlegen. Nicht nur, dass du sagst, ich habe da eine deutsche Bank gekauft. Ja, habe ich auch, aber auf der anderen Seite habe ich gerade, ich bringe das ja in den Workshop, meine Beispiele, Deutsche Bank gut gelaufen, Commerzbank damals nicht gut gelaufen, habe ich Gott sei Dank rechtzeitig abgestoßen. Aber das passiert. Und Achtung, ich strotze vor Finanzwissen. Dann habe ich Gazprom gekauft, weil ich vom günstigen Rubel und vom günstigen Ölpreis profitieren wollte. Ist lange gut gelaufen, bis irgendwann Putin gesagt hat, komm, ich überfalle die Ukraine und krieg Sanktionen. Ergo ist meine Gazprom-Aktie gerade wie viel wert?
Weniger.
Null. Weil sie nicht mehr handelbar ist, ja? So, wann die Sanktionen zu Ende sind, weiß kein Schwein. Fakt ist, ich mache keine Gewinne mehr. Das Ding steht aktuell in meinem Depot bei null. Meine Dotcom-Aktien damals habe ich aus über 80.000 Mark, habe ich, glaube ich, noch, keine Ahnung, 2 € oder 2 Mark draus gemacht, weil alles sich in Luft aufgelöst hat. Und ich kann beweisen, dass auch Markttiming nichts bringt. Auch das, es gibt so viele Studien, die sagen, du kannst weder an einer 200-Tage-Linie, 100-Tage-Linie, das kannst du vergessen. Das ist wie Lotto spielen. Ja, das kann meistens gut gehen, aber ansonsten wären die doch alle reich. Und niemand kann den DAX-Stand von morgen voraussagen. Und im Gegenteil, je mehr ich handle, nochmal, auch da besagen die Studien, je mehr du also versuchst, das Markttiming darzustellen, umso eher bist du im Minus. Das sagen eindeutig Studien, unter anderem von Fidelity. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo das herkommt, dass die Leute sich das so leiten lassen. Also entweder ist es, sag du es mir, warum? Hinterfragt das keiner? Ist es Fear of Missing Out? Also ist es FOMO? Ist es vielleicht die Hoffnung, weil man sagt, ach komm, ich habe zu wenig Überschüsse, ich muss mit dem wenigen mehr erreichen, um überhaupt mein Ziel zu erreichen? Bei 40% erreiche ich mein Ziel natürlich schneller, theoretisch, ne? Aber auf der anderen Seite erreiche ich es eben weniger, weil ich ein höheres Risiko eingehen muss. Aber weißt du, manche Leute bringen zum Beispiel, sagen, ich habe aus 1.000 Euro oder 10.000 Euro meinetwegen, habe ich eine Million gemacht in 3 Jahren. Und deswegen gebe ich Aktiencoachings. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn einer aus 1.000 Euro eine Million gemacht hat und das sogar nachweislich, dann ist es aber ein absoluter Ausreißer, was in der Regel nicht kopierbar ist. Weil um aus 1.000 Euro in 3 Jahren oder in 5 Jahren eine Million zu machen, musst du enorme Risiken eingehen. Das heißt, gleichzeitig ist es in 99 von 100 Fällen der Fall, dass ich das Geld verliere. Nur in ganz wenigen Prozenten, weil eine Wette funktioniert ja meistens auch durch den Wechsel des Geldes. Ich wette gegen dich, ja? Wenn du 10.000 gewinnst, habe ich 10.000 verloren. Kommt sogar noch mehr dazu, weil derjenige, der die Wette verwaltet, also der Emittent, ein Kreditinstitut oder wer auch immer, will ja auch nochmal Geld verdienen. Also wenn du 10.000 gewinnst, müssen andere 10.500 Euro verlieren. Das ist ja oft das Prinzip einer Wette. Gib mir ruhig ein bisschen Feuer noch, ne? Also wie gesagt, nochmal die Überlegung, Börse ja, aber ohne Zeitaufwand, weil jeglicher Zeitaufwand statistisch dazu führt, dass du sogar weniger Ertrag machst. Ja? Und dann ist für mich eben die Frage, warum soll ich jetzt, und wenn es meinetwegen, Stefanie, nur 2 Stunden im Monat sind, bloß als Beispiel, du würdest angenommen einen Stundenlohn von 100 Euro haben, dann muss ich ja gegenrechnen, dass diese 2 Stunden ja 200 Euro wert sind. Das heißt, 200 Euro würdest du in deiner Firma erwirtschaften, ohne dass es dich Energie kostet, weil die schüttelst halt einfach ab. Das kannst du ja. Du bist der Insider, okay? Das heißt, jetzt kann ich meinen normalen passiven Sparplan um 200 Euro erhöhen, weil ich ja 200 Euro mehr habe. Ja, so, das musst du ja alles ins Feld reinwerfen. Das heißt, am Ende habe ich ja auch, weil ich mir die Zeit gespart habe und die Zeit hätte woanders, weil ich verdienen können, das muss ich ja fairerweise, egal ob ich die nutze oder nicht, aber die muss ich mit ins Feld werfen. Und dann könnte ich sogar weniger Ertrag machen, weil ich ja einfach mehr Sparanteil habe und das der größere Hebel ist. Ja?
Ja, das ist natürlich ein Ansatz, den ich so nett bisher bedacht habe. Ja, also an sich ist wenn ich 2 Stunden pro Monat investiere, dann bin ich an anderer Stelle halt effizienter. Also ist jetzt nicht so, dass ich die gegenrechne, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, mit 2 Stunden im Monat eine Rendite von, wie gesagt, 20% zu erwirtschaften. 20 bis 40 ist natürlich ideal. An sich ist es so, dass die Zahlen ja der Coaches nicht vom Himmel genommen werden, sondern belegbar sind. Also es ist schon so, dass das Coaching-Teilnehmer sind, die ihre Zahlen offenlegen, dass es eigene Depots sind von den Coaches, die ihre Zahlen offenlegen. Und natürlich, es gibt ja unheimlich viele verschiedene Ansätze. Und diese Ansätze, die jetzt zum Beispiel in diesem einen Coaching präsentiert werden, die absolut nachvollziehbar sind. Also das auch nichts ist, wo ich sage, na ja, das hat mal funktioniert, weiß ich nicht, sondern es sind belegbare Zahlen aus den letzten 10, 15 Jahren, die nachweisbar sind und nachweisbar funktioniert haben. Das heißt, es ist nicht so, dass es eine Luftblase ist, die vielleicht
Nein.
eventuell sein könnte, sondern ich gebe dir völlig recht, steht dieser Zeitinvest von mir im Verhältnis zu dem, was wirklich erwirtschaftet werden kann. Und es ist natürlich immer ein Kann, weil du kriegst nirgendwo eine Garantie, egal was du tust. Das sind immer Erfahrungswerte der letzten 10 Jahre jetzt, die da angesetzt werden. Und es ist natürlich immer eine Sache, als Unternehmer bist du ja dabei, dich immer zu optimieren und deine Prozesse zu optimieren und auch das Möglichste irgendwie herauszuholen. Und wenn ich eine Möglichkeit habe, durch so ein Coaching genau diese Strategie umzusetzen, die in den letzten 10 Jahren die 20% sicher erwirtschaftet haben und mit Ausreißern 40%, warum soll ich das nicht auch umsetzen können, wenn ich eins zu eins diese Strategie verfolge? Ich verstehe deine Argumente total. Aber die Zahlen der Gegenseite bestehen natürlich auch. Ja, also es ist natürlich die Sache, setze ich diesen Zeitinvest und gehe den Weg oder vertraue ich drauf und sage, die Statistik beinhaltet wenig Börsen-Coaching-Teilnehmer. Und genau.
Danke. Also, schau mal, die Aussage, also wenn das so wäre, dass ich in 10 Jahren sicher 20% mache, ja, also du hast sicher gebracht, du hast es aber dann nochmal wieder revidiert. Wenn das der Standard wäre, dann gebe ich den Börsencoaches recht. Weil 20% kann ich mit 2 Stunden Aufwand in meiner Firma nicht kompensieren, weil 20% ist eine Wahnsinnsrendite. Ja? Aber nochmal, ich hatte in den letzten 10 Jahren am S&P 500 180% in 10 Jahren, also durchschnittlich ungefähr 18% pro Jahr. Passiv. Ohne irgendwas. Ohne Börsencoaching oder irgendwas. Jetzt ist die Frage, wie viel haben die Börsencoaches im Durchschnitt, dass es diese gibt? Ohne Zweifel. Aber wenn doch einer 3000 Teilnehmer hat, dass ich dann 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 finde, keine Ahnung, die das belegen können. Das ist doch logisch. Die Frage ist nur, was machen die anderen 97%?
Ja, das ist natürlich die Frage. Wie viele setzen davon tatsächlich auch um auf Dauer?
Nein, nicht umsetzen, sondern die auch umsetzen und trotz Umsetzung nicht den Erfolg haben. Schau mal, wenn du Trading nimmst, selbst die Trader zeigen ja, dass die Trader nicht ins Plus kommen. Auch da ist ja so, die sagen, machen Trading, machen CFD-Trading und so weiter. Da gibt es ja auch genug, die da draußen. Da erscheint mir immer bei YouTube immer irgend so ein Typ, der CFD-Tradings anbietet, ja? Nee, er sagt es nicht, aber er sagt, gib mir 4.000 Euro und ich mach dich reich, ja? Auch das, Statistik sagt, die Masse dieser Trades geht schief. Peter Lynch hat mal gesagt, 6 von 10 Trades, wenn du gut hast, bist du top. Ja? Das heißt, ein Trader hat immer 40%, wo er Wetten verliert. Also er sagt, wenn einer gut ist, dann hat er 60% seiner Wetten, die er macht, sind gut. Das musste er also erstmal geistig verwursten. Aber dann gehört er zu den Guten. Das heißt, die Masse ist aber ja gar nicht gut. Das besagt auch die Statistik, die sagt, die schafft es nicht mal, diese 6 von 10 Trades, sondern die sagt, meine, du hast nur 2 oder 3 von 10 Trades. Und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle, nee, wir sind nicht so gut, unsere passiven Investments sind besser oder es ist ein Fulltime-Job. Das ist die Aussage. Ich höre von allen, ich habe in meinem Podcast ja auch schon andere Größen gehabt, die sagen, du schaffst diese 20 bis 40% nicht nebenbei. Punkt. Ja, und das beweisen aber die da draußen nicht. Die gehen natürlich mit einem her und sagen, hier habe ich einen Ausreißer. Einer, der Bitcoin-Trading macht, sagt, hier habe ich einen, schau mal, der hat jetzt hier im letzten Jahr verzehnfacht. Sag, ja, interessiert mich nicht. Mach doch bitte mal seit Finanzkrise. Wird schon eng, bei Bitcoin gibt es erst seit 2008. Ja, aber das ist doch in allen Bereichen, wenn ich überlege, wie lange waren P2P-Kredite an der Tagesordnung, weil da kriegst du sichere, gute Renditen, auch bis die Ukraine-Krise kam und das Ding auch die P2P-Kredite weggefegt hat. Ja, also immer wieder wird irgendeine neue Sau durchs Dorf getrieben und die müssten doch alle doof sein, wenn eine Beate Sanders nur 25 oder 26% geschafft hat. Ein Warren Buffett über 70 Jahre oder wie lange der das schon macht, nur 25% geschafft hat. Mit einem Fulltime-Job, mit einem Team, mit Informationen, die haben nur 25 geschafft. Also ich wette, dass der Durchschnitt aller Aktiencoaches nicht mal so viel hat, und das besagt ja auch eindeutig die Statistik, wie das, was passiv an der Börse möglich ist. Also das, wenn du irgendeinen Fondssparplan hast, ob aktiv oder passiv, ist mir scheißegal, also aktiv gemanagter Fonds, ja, ich wette, dass die Masse über einen längeren Zeitraum reden wir mal über 20 Jahre, ja, weil, wie gesagt, die letzten 10 Jahre nicht wirklich so repräsentativ waren, sondern 20 Jahre nicht den passiven Markt schlagen. Wette ich. Das Warren Buffett hat auch schon solche Wetten gemacht, wo er gesagt hat, ich mache mit 100.000 Euro. Und ich wette, dass Leute, ich will, wir dürfen ja keine Namen sagen oder wollen keine Namen sagen, die sollen doch mal die Hose runterlassen und sagen, hier sind meine 5.000 Teilnehmer und ich zeige mal die Depots von den 5.000 Teilnehmern. Und jetzt muss ich auch sagen, die nicht umgesetzt haben, muss ja auch einen Grund haben. Also, den habe ich ja auch versprochen. Warum haben die nicht umgesetzt? Warum sind die wie du verunsichert und sagen, ich habe das Gefühl, ich weiß noch nicht genug? Weil das passiert doch zwangsläufig. Jeder weiß das. Je mehr das ich weiß, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß, weil du kommst dann in so eine Demut rein. Ne?
Definitiv.
Ja, ist ja auch dieser Dunning-Kruger-Effekt, gehört ja auch dazu. Am Anfang, wenn du Laie bist, denkst du, du hast richtig Ahnung. Und je mehr, dass du einsteigst, dann sinkt ja dieses Selbstvertrauen. Ich weiß nicht, ob du den Dunning-Kruger-Effekt kennst. Und deswegen gibt es ja so viel Baumarktmentalität, aber die sind noch nicht alle besser. Aber natürlich rede ich es mir schön. Ich weiß auch, deswegen wollte ich dich ja auch in dem Podcast dabei haben. Weißt du, es gibt doch den Spruch, es darf nicht sein, was nicht sein darf. Also das heißt, wenn ich ein Aktiencoaching habe und das schon seit 3 Jahren läuft und oder bezahlt habe und auch nicht die Kraft auf die Straße bringt, trotzdem versuche ich es mir doch zu verkaufen, dass es gut war, weil ansonsten müsste ich ja zugeben, dass ich dumm war, und das macht kein Mensch gerne. Weil wer gibt schon gerne eine Fehlentscheidung zu? Da gehört viel Selbstvertrauen und viel, ich weiß nicht, wie nennt man das, aber du weißt, es gehört viel dazu an Persönlichkeit, um zuzugeben, ja, stimmt, war eigentlich totaler Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Ja? Und wie gesagt, die Statistik sagt eindeutig was anderes als das, was die Börsencoaches sagt. Und die können ja jetzt nicht sagen, ja gut, ja, du hast schon recht, sie können ausreißen und sagen, ja, okay, die Kleinanleger sind ja nicht alle bei mir. Ich habe ja die praktisch, die 20% machen, aber dann bitte sollen sie die Hose runterlassen. Dann bitte beweisen lassen. Zeig mir dein Depot, ja, inklusive Krise, und zeig mir den Durchschnitt. Ich will nicht die Ausreißer. Weil mich interessiert nicht, wenn einer 100% gemacht hat beim Bitcoin in einem Jahr. Ist mir scheißegal. Ich will wissen, was macht die Masse mit deinem Training? Wie lange gibt es überhaupt schon dein Training? Ist es überhaupt stressproofed? Ja, es gibt ja Leute, die haben dieses stressproofed, aber nicht alle. Wie gesagt, viele sind ja erst danach, nach der Finanzkrise hochgeworden. Ich habe halt leider Krisen mitgenommen, wie platzen der Dotcom-Blase, mit danach anschließend 11. September, ne, kurz darauf. Plus Finanzkrise 2008, 2009. Das ist alles verdampft. Gab es auch Leute, die sagen, ja, dann hättest du Gold kaufen müssen. Auch Gold ist verdampft damals in der Finanzkrise, weil es eine Liquiditätskrise war. Und wenn einer sagt, Bitcoin würde sich behaupten, vergiss es. Bei einer Finanzkrise ist alles zu Geld gemacht worden, weil die Leute keine Kohle mehr hatten. Ja, also da wäre auch ein Bitcoin damals nicht richtig, also wenn das so gut gewesen wäre wie heute beispielsweise in Mitleidenschaft gezogen worden. Ja, hast du an Gold gesehen auch? Wie oft sagen sie, Gold ist sicher. Schau dir mal den Goldpreis über die Finanzkrise an. Ja, siehst du, dass es nicht stimmt. Wie gesagt, wenn eine kurze Krise ist, ja, aber Achtung, wenn eine richtige, massive Krise kommt, dann fangen die Leute an und machen alles zu Geld. Dann machen sie auch den Picasso zu Geld. Dann ist nicht mal ein Picasso was wert, außer die sind jetzt wirklich ein bisschen so reichen Clubs, wo die sagen, scheißegal. Ne? Aber der Otto-Normalverbraucher und Otto-Normalverbraucher ging bis ganz weit hoch. Da haben viele Leute, die auch richtig reich waren, richtig Geld verloren. Ja, Bernie Madoff zum Beispiel und so weiter. Also gab es ja genug, die damals, Bernie Madoff, sein Scam ist ja wegen der Finanzkrise aufgeflogen. Ging jahrelang gut. Ja, die Finanzkrise hat ihn in den Stecker gezogen. Weil dann konnte es nicht mehr kaschieren sein, sein Ponzi-Scheme, also seine, wie nennt sich's Ponzi-Scheme in Deutsch? Dieses Schneeballsystem. Auch das Wort haben sie jahrelang gesagt. Geile, sichere Renditen. Bloß als Beispiel, das will ich jetzt diesen Coaches, den Aktiencoaches nicht nachsagen. Aber deswegen immer eine Krise zeigen. Das ist eine richtige Krise. Nicht so einen kurzen Dämpfer.
Ja, Fakt ist, dass wir natürlich als Coaching-Teilnehmer immer nur die Zahlen sehen, die gesehen werden sollen. Das ist schon ganz klar. Und letztendlich tatsächlich belegbar ist es für mich nicht. Also es ist auch nicht einsehbar. Das
Ja.
heißt, du sagst, du vertrittst weiterhin die Meinung, lass die komplette aktive Seite an der Börse sein und kümmere dich um dein Unternehmen. Das ist
Genau.
dein.
Außer du hast Bock drauf. Also wie gesagt, die Besonderheit, wir reden von Unternehmern und Selbstständigen, die in der Regel in ihr Unternehmen eingebunden sind. Ja. Natürlich, wie gesagt, auch ich habe Aktien, weil ich zum Beispiel Aktien auch ein paar von Firmen kaufe, die ich mag und auch in der Hoffnung, mal einen Ausreißer zu haben. Und ich habe auch in der Finanzkrise zum Beispiel mit Aktien gut Geld verdient, weil ich die Finanztitel gekauft habe. Ja? Aber ich hatte auch Glück wiederum, dass ich sie verkauft hatte, weil ich nämlich genau im August 2010 meine Deutsche Bank wieder verkauft habe, weil ich mein Grundstück, mein Anwesen hier in Winsheim gekauft habe. Also hatte ich nur Glück gehabt, dass ich den richtigen Verkaufszeitpunkt gewählt habe, weil danach ging nämlich die Deutsche Bank um 80% wieder runter. Ja? Da kannst du dich auch nicht davor schützen, weil selbst mit einem Stop-Loss, die Schwankungen sind zu groß. Wo willst du da deinen Stop-Loss setzen, dass das alles langfristig funktioniert? Weil durch den Computerhandel ist der Markt viel zu volatil geworden, als dass ein Stop-Loss verlässlich funktioniert. Das hat in den 90ern noch nicht mal so richtig funktioniert. Auch da gab es Ausreißer, wo man beweisen kann, dass es nicht funktioniert, wie beispielsweise bei Intershop. Ich weiß nicht, ob jemand, der älter dabei ist, das noch kennt, die Aktie. Aber es gibt dieses Allheilmittel nicht. Immer wenn sie sagen, ja, dann musst du einen Stop-Loss machen oder nimmst die 200-Tage-Linie, sag ich, ja, dann sind doch die anderen alle blöd, die das dann nicht wissen oder was. Die haben also die zugänglichste Information, die es gibt, die 200-Tage-Linie und ein Stop-Loss, die wären dann reich. Also wenn wären doch Leute reich, die irgendwas haben, was nicht nach außen trägt. Weil immer dann, wenn es alle wissen, kann die Börse nicht mehr funktionieren. Weil in dem Moment, wo alle verkaufen, würde die Börse wieder im Preis zusammenbrechen.
Das ist richtig.
Verstehst? Also muss es absolutes Insiderwissen sein. Das würde ich zum Beispiel maximal BlackRock noch unterstellen, weil BlackRock eben Daten sammelt aus sozialen Medien, wo die sagen, wir kriegen Tendenzen mit, bevor sie überhaupt entstehen. Also die analysieren ja wirklich alles, was auf Facebook und Co. passiert in ihrem Riesenrechner. Die haben, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob die nicht sogar einen Quantencomputer haben oder so. Ist aber auch egal. Auf jeden Fall haben sie ein Riesenrechenzentrum, was genau das auswertet, was ihnen wirklichen Vorsprung bringt an Wissen. Aber selbst die machen keine 20 bis 40% mit dem Know-how. Ja? Und das ist schon Insiderwissen, was nicht für die Masse zugänglich ist. Also die Frage nochmal: Warum soll ein Laie, außer Ausreißer, diese wenigen Ausreißer, diese 1%, 2% oder 3%, das kannst du nicht kopieren. Das ist Glück, das ist wie Lotto spielen. Ja? Das kann funktionieren, aber wenn das für alle gelten würde, dann wäre das eine Gelddruckmaschine, verstehst du? Da würde ich für das Aktiencoaching auch 100.000 Euro verlangen, weil ich sage, wenn ich die eierlegende Wollmilchsau gefunden hätte, dann würde die DWS, Fidelity und Co. alle Schlange stehen und sagen, ja komm, wir wollen das System und die haben es nicht. Ja, die schaffen nicht die 20 bis 40% ohne Probleme. Ja, weil die auch sagen, ja, wir analysieren nach bestem Wissen und Gewissen, ja, die stehen doch auch unter absolutem Konkurrenzdruck. Ist ja nicht so, dass man sagt, komm, die sind zu doof oder sonst irgendwas, sondern eine Fidelity muss besser sein als eine DWS und andersrum. Ja, dass es da vielleicht mal Absprachen untereinander gibt, dass sie sich gegenseitig vielleicht noch Aktien zuschieben und sagen, komm, wir pushen jetzt mal deine Aktie und ich kaufe dir dafür 50 Millionen von dem anderen Mist ab. Das kann schon alles sein, ja, aber ich könnte da, sorry, das ist eigentlich abstrus, an sowas zu glauben und zu sagen, weißt du, ich krieg's hin, der Aktiencoach kriegt's hin und alle anderen sind zu doof. Ja? Nochmal, die Beate Sanders ist das beste Beispiel, die sagt, ich habe durch das ganze Wissen 25% geschafft mit ihrer 70-30-Regel, ne? Also 70% Standardaktien, 30% eher so Tech-Aktien und so weiter, ne? Die dann auch immer ein gewisses Rebalancing gemacht hat. Das war ihre Methode, die muss nicht richtig sein, aber Achtung, sie, das war ein Vollzeitjob. Und ich müsste mich dann als Unternehmer entscheiden, bin ich jetzt Consultant, bin ich jetzt Rechtsanwalt, bin ich jetzt Arzt oder bin ich Investor? Also, dass ich Börseninvestor bin. Das muss ich mich entscheiden, weil mit 2, 3 Stunden die zu schlagen, das ist doch arrogant. Das ist wie wenn ich sage, ach, Mike Tyson, da mache ich 3 Stunden im Monat, trainiere ich jetzt für die Weltmeisterschaft, verstehst du? Und dann bumpe ich Mike Tyson um, weil ich habe auch 120 Kilo oder so, verstehst du? Also das ist vermessen, das ist auch eine Frechheit eigentlich, mit sowas nach draußen zu gehen und zu sagen, wir packen das, ja? Und manche machen das noch so, da siehst du so Mauerblümchen auf Instagram, die dann sagen, ich habe hier die ETF-Strategie, weißt du, die sind gerade seit 3 Jahren, sind die vollmundig, verstehst du, und sagen, oder volljährig und sagen, ich hab hier die Strategie, wie ich dir zeige. Die haben 100.000 Follower, ja, und geben an und dann kommen sie bei, wenn eine Krise kommt, mit irgendwelchen Durchhaltescheißhausparolen, Entschuldigung, verstehst du, wir sagen, ja, du musst jetzt nur durchhalten, ja, aber, ah.
Ja, du bist voll in Fahrt, Michael. Super. Du hast mir auf jeden Fall den Wind aus den Segeln genommen, die nächste Ausbildung zu buchen.
Wirklich, weil die Frage ist, bitte bring das,
Das
weil wenn
hast du
einer sagt, also.
tatsächlich geschafft, ja. Also es ist natürlich so, dass man auf die Werbeslogans und auf die Zahlen, die gezeigt werden, die definitiv ja auch richtig sind mit Sicherheit, das ist glaube ich schon. Aber du hast recht, es ist nur ein kleiner Ausschnitt des Ganzen. Und die ganzen Zahlen der Coaching-Teilnehmer, die werden die wahrscheinlich nicht zu Gesicht bekommen. Und um genauer noch argumentieren zu können, müsste ich jetzt erst die Ausbildung machen, um dann nochmal vielleicht tiefere Einblicke zu
Genau.
haben. Aber es ist natürlich die Frage, macht es Sinn, die nächste Ausbildung zu buchen, wenn man die vorherige nicht umgesetzt hat, weil sie zu komplex war? Zu wenig Zeit vorhanden war, also es macht keinen Sinn. Und natürlich der breite Schnitt, die Statistik zu sehen, ist definitiv auch sinnvoll, auch wenn ich da ein bisschen so der Meinung bin, dass die Statistik natürlich immer nur ein grobes Bild ist und vielleicht, wenn es eine Strategie gäbe, die erfolgreicher ist, okay, aber der Zeitaufwand steht in keiner Relation zu dem, was
Ja.
definitiv an Ertrag rauskommen wird, ja.
Ja. Und das, wie gesagt, aber ich trotzdem, wenn es erfolgreicher wäre, dann würden doch, wenn es dort gelehrt wird, dann würde doch irgendeiner von woanders hingehen und sagen, okay, dann höre ich mir das mal an. Weil gerade einer, der Ahnung hat, kann ja das, was er dort hört, schneller umsetzen als du. Also ein Profi wie ich, wenn ich mich dort reinsetze, kann ich ja sofort sagen, okay, funktioniert, funktioniert nicht oder ich übernehme es schnell. Habe ich kapiert.
Jetzt haben wir die
Ja?
Lösung, Michael. Du machst die Ausbildung.
Genau, ich mache die Ausbildung dort und dann kann ich das sagen, okay, ne?
Das
Also
macht Sinn. Genau.
das Schlimme ist, man, du hast bei einer Statistik natürlich schon recht, weil ich kann sagen, okay, es gibt ja Kleinanleger und es gibt Kleinanleger. Also Kleinanleger mit und ohne Coaching. Ja, jetzt könnt ihr nicht sagen, ja, Moment, aber das ist ja das Coaching von dem Heinz Huber. Ich bin ja der Detlef Gruber, ich mir fällt jetzt keine doofen Namen ein, ich muss ein bisschen mal aufpassen, dass ich eben nicht die wirklichen Namen sage. Und wenn, musst du ja gucken, welche Coachings bei Detlef Gruber muss ich dir ja nur betrachten. Das ist schon richtig. Also deswegen müsstest du, wenn du einen Coach hast, müsstest du sagen, jetzt lass von allen Teilnehmern die Hose runter, weil dann nur ist es für mich repräsentativ. Und jetzt kommt aber selber ja auch nochmal eine Größe ins Spiel, dass du sagst, naja, aber ich habe ja gar nicht die Kraft auf die Straße gebracht, ich habe ja gar nicht erst angefangen und damit kann man es nicht berücksichtigen. Doch, musst du ja fairerweise auch berücksichtigen. Also du musst einmal, kannst ja trennen lassen, okay, ich will mal die wissen, die angefangen haben und dann will ich alle jene wissen, die nicht angefangen haben. Weil trotzdem muss ja die was gehindert haben, weil dieses Gefühl, was du hattest, die Hürde, ich weiß noch nicht genug, werden viele andere auch haben.
Ja, das
Also muss ich
ist
dir auch mit ins Feld werfen. Jetzt kann ich aber die Statistik nochmal dran sagen, okay, lassen wir die meinetwegen außen vor, obwohl das fairerweise mit rein muss. Ja, und jetzt gucken wir uns mal nur die an. Und das Schlimme ist übrigens, die anderen, die wie du, die zweifeln ja nicht am Coaching, sondern die zweifeln ja an sich. Das ist ja das Schlimme. Die sagen ja nicht, ey, der hat mir was an der Hand gegeben, was ich gar nicht umsetzen konnte, also ist doch der Coach scheiße.
Ja,
Der muss doch
tatsächlich.
dafür sorgen.
Tatsächlich, ja.
Genau. Aber eigentlich ist doch der Coach Mist, weil der muss doch dafür sorgen, dass du die Kraft auf die Straße bringst. Also du wirst doch nach Umsetzung bringen, doch die Ergebnisse. Nicht das Finanzwissen, ja. Also, und jetzt können wir uns selber den Rest nochmal angucken und sagen, okay, wer hat jetzt tatsächlich die Kraft auf die Straße gebracht und wie hoch ist deren Durchschnittsrendite? Weil, warum sollen die jetzt alle recht haben? Weil selbst dieses Top-Trader mit Copy-Trading und so, das ist doch alles nachweislich, dass das nicht funktioniert. Natürlich gibt es Ausreißer, aber bitte dann nimm den Zeitraum lang. Weil was nützt mir das 3 Jahre, wenn ich mir 3 Jahre anschaue, ja, dann ist es doch auch kein repräsentativer Zeitraum. Weil 3 Jahre kann gut gehen, aber je länger, wie gesagt, die Statistik sagt, je länger, umso schlechter wird deine Performance. Ja? So, wenn einer sagt, ich habe Glück mit 3 Jahren, kann das durchaus sein. Aber wie gesagt, wir zwei haben noch ein bisschen länger zur Rente. Und mit jedem Jahr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du immer weniger Gewinn machst. Das sagt eindeutig die Statistik. Und je aktiver du bist, umso höher ist das Risiko sogar. Ja, also alleine das besagt es ja. Ja, je aktiver du bist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ins Minus gehst. Wie gesagt, nochmal, deswegen sind Frauen die besseren Investoren, weil Frauen weniger versuchen, das Markttiming darzustellen. Und Am besten ist, wie gesagt, eben nochmal liegen lassen, nicht rangehen, weil Markttiming auch überschätzt wird. Das geht einmal gut, das geht zweimal gut, aber dreimal nicht. Das ist ja das, was die Statistik dann sagt über Jahre, wo sie das beobachten und sagen: Einer, nimm den Big Short, den Film Michael Blur, der hat einmal richtig gelegen. Jetzt habt ihr aber in der Vergangenheit, ich folge den Leuten über Google, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da kannst du über Google Alerts, ja, folge ich genau diesen Investoren und das siehst du, jetzt hat er Wette gegen Tesla. Dann beobachte ich, denke, okay, verloren. Ja, das ist ein Hedgefondsmanager. Der hat damals in der Finanzkrise, war da vollkommen richtig gelegen. Aber das ist doch noch lange, heißt doch noch lange nicht, dass er immer richtig liegt. Das sagt gar nichts. Der hat einfach einen guten Riecher, Zugang zu guten Informationen gehabt. Hätte er die damals nicht gehabt, hätte er auch das nicht bewerten können, sondern er hat genau die Daten gehabt, die er gebraucht hat, hat sie auch lesen können. Also er hat einen Informationsvorsprung gehabt damals, er hat kommen sehen. Interessanterweise, bei vielen anderen Wetten, die er danach eingegangen ist, lag er daneben. Und genau das besagt auch die Statistik. Wie gesagt, Peter Lynch als einer der größten Investoren sagt, du bist dann top, wenn du mit 6 von 10 richtig liegst. Das sind die Top-Player am Markt. Die Masse schafft vielleicht 3 von 10 richtig und liegt deshalb immer minus. Weil du hast einen Top-Trade, eine Top-Aktie und dann greifst du bei der nächsten wieder ins Klo. Und das bestätigen mir auch Leute, die sogar Instagram-Kanäle über Aktien haben, hinter vorgehaltener Hand, die sagen, ja, wir machen tatsächlich mit unseren passiven Investments mehr Geld. Ich darf leider keine Namen nennen, aber wie gesagt, ich habe mit den Leuten auch schon gesprochen, die dann, die nicken ab. Ja, die sagen mir, ja, entweder Fulltime-Job oder ja, du hast recht, dann hast du eine gute Aktie und mit der nächsten greifst du wieder ins Klo. Und wenn du eine gute Aktie hast, hast du dann, es kommt das nächste, die Erfahrung, in der Regel eh zu wenig investiert. Also wenn einer sagt, boah, hier hatte ich einen Ten-Bagger, also habe ich meine Aktie verzehnfacht, ja, dann bist du aber noch nicht mit 100.000 Euro ran und hast jetzt 1 Million.
Naja.
Sondern hast man Tausender investiert, richtig? Weil alles andere wäre ja eigentlich auch blöd, zu viel in einen Einzeltitel zu gehen. Ja, also das, wie gesagt, die ganze Wahrscheinlichkeit, die ganze Stochastik und egal, was man alles ins Feld werfen kann, eben, ne? Studien, Statistik, meine Erfahrung an meinem eigenen Leib, auch aber ich habe ja eine Datenbank von, was weiß ich, wie viele tausend Menschen da draußen. Die besagt genau das Gegenteil. Die sagen, ja, es gibt diese Ausreißer, aber das sind eben Ausreißer und Ausreißer kann ich nicht kopieren. Das kann ich nicht kontrollieren. Da habe ich keine Chance dazu. Das ist wie Lotto spielen. Auch bei Lotto wird der Lotto-Millionär gebracht. Aber der Lotto-Millionär besagt doch, dass alle anderen, die auch Lotto gespielt haben und die Hoffnung gehabt haben, nicht gewonnen haben. Und Achtung, auch die reden sich immer schön. Ja, und ich behaupte, das ist wie Lotto spielen. Außer einer hat, wie gesagt, hat Bock drauf. Wie gesagt, ich habe auch Aktien. Ja, aber für einen Unternehmer, gerade eben die eingebunden sind, kostet das Zeit, die ihnen auf der anderen Seite wieder fehlt. Und dann ist nochmal so die Zeit, die sie investieren, bringen sie oft nicht auf die Straße. Bist du kein Einzelfall, der das bestätigt? Und Punkt zwei, wenn sie die Kraft auf die Straße bringen, bringen sie nicht die versprochenen Renditen.
Ja, das ist absolut nachvollziehbar.
Hast du noch ein Aber? Gerne, bitte. Ne? Also wie
Nein.
gesagt, ich möchte, weil das, wie gesagt, die Hörer und Hörerinnen sitzen ja genauso da und wägen ab. Ne? Und ich möchte noch mal eins nicht erreichen, dass Leute sagen, der ganze Aktienmarkt oder die Aktiencoaching ist alles Mist, sondern ich möchte einfach nur eins erreichen, um auch mal die Gegenpart mehr zu sehen, um das besser für mich abwägen zu können.
Ja, es ist einfach total schwierig. Man sitzt da so in der Werbeblase und es ist halt über Social Media, bekommst du ja lauter Optimierungsmöglichkeiten in verschiedenen Richtungen als Unternehmer präsentiert.
Ja.
Also die Börse ein Ding, dann, was weiß ich, Steueroptimierung und was auch immer alles. Das
Ja.
heißt, ich könnte mich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, wie mit Optimierungsschleifen, die dann im Endeffekt, wenn man sich es genauer anschaut, die ganzen Steueroptimierungscoaches, wenn man das genauer anschaut, was tatsächlich im eigenen Unternehmen umsetzbar ist, dann ist da vielleicht 5% dabei, wenn überhaupt, nicht relevant. Also kann man sich den ganzen Aufwand sparen. Genauso ist es natürlich mit der Börse, dass ich nicht in diese Falle treten möchte, Zeit zu investieren, da meine Gedanken auch dahingehend zu viel in eine Richtung zu lenken, die nicht im Endeffekt mir zugutekommt, sondern meine Aufmerksamkeit von unserem Betrieb ablenkt.
Genau.
Also drum sind deine Argumente definitiv nachvollziehbar. Für mich, es ist so ein kleiner Passus in mir. Naja, vielleicht wäre es doch möglich gewesen, aber
Und das ist doch das,
Kosten-Nutzen-Aufwand ist definitiv,
genau.
steht nicht in Relation. Da hast du recht.
Und da wird mit deiner Psyche gespielt durch dieses Fear of Missing Out. Hättest du in Bitcoin investiert, hättest du mit 10 Euro, wärst du heute Multimillionär. Ja, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er einen Hase gekriegt. Das ist einfach so. Auf der anderen Seite hättest du mit irgendeinem anderen Shitcoin, ich sage jetzt mal bewusst, weil das nennen sie ja auch so, wieder das Geld vielleicht verloren. Ja, und auch psychologisch habe ich mal einen Podcast aufgenommen, musst du es erstmal durchhalten, dass du sagst, ich vertausendfache meine Gewinne. Weil die Frage ist, wie lange schaust du denn zu, ohne die Reißleine zu ziehen? Ja, wie cool, wie abgebrüht bist du, wenn du aus 10 Euro 100.000 Euro machst und sagst, lass laufen? Wie abgebrüht musst du sein? Und dann ist die bei 1 Million und du sagst, ah, lass weiterlaufen. Also der bei Günther ja auch am Ende schon 1 Million gewonnen hat und sagt, ich komme, ich werde weiter. Ja, die gibt's. Aber das, auch das ist nicht der Otto-Normalverbraucher. Leute, also ich würde sterben, wenn ich wüsste, ich habe jetzt hier 100.000 Euro ohne mein Zutun einfach nur aus Glück heraus gewonnen. Dann würde ich 10-mal sagen, komm, die Kohle nehme ich raus. Gut, kann man sagen, gut, nehme ich die Hälfte raus, immer. Ja, aber das musst du überlegen, was das psychologisch mit dir macht. Und genau das nutzen die doch auch aus. Die sagen, die bringen diese Beispiele und dann denkst du, boah, Mensch, bei dem ganzen Stress, den ich hier als Mama habe, den ich als Unternehmerin habe, indem ich hinten die Scherben von meinem Bann wegkehre, indem ich Aufträge abarbeite, Nachbearbeitung mache und weißt du, mich um die Mitarbeiter kümmere, Seelsorger bin für die Mitarbeiter, wäre es nicht einfach ganz toll, wenn ich wirklich mit 2, 3 Stunden im Monat so viel Gewinne machen könnte, dass ich da. Ist doch logisch, das triggert. Ja, aber genauso ist doch das Versprechen, Stefanie, wie du in 2 Wochen 20 Kilo abnimmst, ohne dass du irgendwas an deiner Ernährung ändern musst. Das funktioniert auch nicht. Trotzdem triggert genau das auch. Alle wissen, wenn in der bunten das drinsteht, dass es eigentlich nicht geht. Ja, trotzdem immer wieder zünden genau diese Headlines. Und die Leute sagen, ja, vielleicht weiß der ja was, wie ich wirklich im Schlaf abnehmen kann. Gibt es doch genug, die das versprechen, richtig? Und genauso ist auch, vielleicht weiß der irgendwas. Alle anderen sind doof, ja, obwohl er frei zugängliches Wissen hat, weil es muss ja nur irgendeiner sich einmal einkaufen, dann hat er das Wissen, ja. Also er kann ja noch mal nicht mal sein Wissen schützen. Ja, wo du sagst, ich habe hier einen geheimen Rechner, in dem kannst du dich einkaufen, da ist eine Software dahinter, ja, die analysiert den Markt. Das geht ja nicht, das machen die ja nicht, sondern die machen es ja frei zugänglich. Verstehst du? Und in dem Moment, wo es frei zugänglich ist, würde das Ganze wieder nicht mehr funktionieren. Weil dann würden die Großen darauf einsteigen und sagen, oh, da hat einer wirklich eine tolle Idee. Ja, aber alle sagen, die Börse ist nicht einsehbar, Markttiming wird überschätzt. Da kannst du googeln. Und dann kommt immer einer und sagt, ich krieg aber das Markttiming, Digga. Ich bin zwar Metzger, aber ich krieg das Markttiming hin. Verstehst du? Scheiß auf BlackRock. Ja? Die Milliarden verwalten. Ich krieg das hin. Ich schau mal ein paar Videos an und krieg das hin. Aber die Hoffnung triggert, ich verstehe das. Ja? Aber da wird gespielt mit deinen Sehnsüchten. Ne? Weil der Mensch natürlich, wie gesagt, die haben ja die Zeit nicht, auch beim Abnehmen, weil auch da, warum funktionieren die Sachen? Weil die Leute auch sagen, naja, ich weiß doch, was ich eigentlich tun müsste. Ich müsste weniger essen, habe ich keinen Bock drauf. Ich müsste mehr Sport machen, habe ich keinen Bock drauf. Das kostet mich Überwindung, verstehe ich auch jeden. Weil wenn du einen ganzen Tag arbeitest, wenn du Leistungsträger bist, dann kostet das Überwindung, wo du dann die Energie gar nicht mehr hast. Und natürlich zündet das dann, wenn ich sage, Stefanie, straffe Haut, mit 70 siehst du aus wie 40, ja, hier durch meine Ananasdiät. Im Schlaf wird die Haut straff. Hast du nicht nötig, du schaust immer noch sehr gut aus. Für unsere Hörer, ja. Aber für den Stress, den du hast, wie gesagt, man sieht ja trotzdem, hast du ein gutes Hautbild alles. Ne? Also wie gesagt, aber trotzdem, wenn das jetzt nicht hättest, würde dich das in dem Punkt auch wieder triggern. Ja?
Ja,
Also ich,
definitiv.
das ist gut erforscht. Also dieses Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen, ist ja wahnsinnig gut erforscht. Und das triggert natürlich. Und die Leute wissen das doch ganz genau. Ich brauche nur in diese Kerbe schlagen. Ich kann das auch beweisen, weil es gibt da tatsächlich diese Ausreißer. Das ist ja immer so. Ja? Es gibt ja, wenn du es oft genug machst, wirst du wahrscheinlich mit auch da kannst du auch 200 Mal hintereinander eine 6 würfeln, wenn ich es oft genug mache. Und dann wird es gezeigt, aber trotzdem ist es eher unwahrscheinlich, dass ich das schaffe. Ja? Diese Casino-Gewinne, auch alles unwahrscheinlich. Trotzdem natürlich gehen die Leute ins Casino, genau aus dem Grund, obwohl alle wissen, eigentlich gewinnt nur die Bank. Aber vielleicht bin ich ja der eine, der den einarmigen Banditen schlägt. Und natürlich gibt es das und das triggert uns. Mit wenig Aufwand. Also wir wollen es immer mit wenig Aufwand möglichst viel erreichen. Das ist auch anthropologisch bedingt, weil unser Gehirn faul ist, weil das wahnsinnig viel Energie kostet. Und wir wollen unsere Gewohnheiten haben. Wir als adaptive Wesen, als Menschen wollen wir als adaptive Wesen unsere Gewohnheiten. Das brauchen wir, diese Routinen. Das will das Gehirn auch, weil alles, was außerhalb Routine ist, kostet Zeit und Energie. Also ist doch cool, wenn ich mit wenig Änderungen, ja, also möglichst ohne Änderung meiner Gewohnheiten, ein Ziel erreiche. Das triggert uns. In bequemen Raten dein Auto abzahlen. So wie es du damals. Du sitzt auf der Couch und brauchst in bequemen Raten, zahlst du deinen Benz ab. Du kannst den Benz gleich haben. Ja? dass der am Ende mir mehr kostet, als wenn ich das dafür gearbeitet hätte, wie auch immer, dass viele Leute dadurch in eine Schuldenfalle gestürzt sind. Das sagte dann auch logischerweise keiner. Ja? Und das Schlimme ist eben, was wir vorhin gesagt haben, Entschuldigung, dass ich hier wieder in den Monolog reinfalle, ist, dass aber die Leute auch teilweise von den Coaches so geframed werden, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich will da eigentlich keinen ans Bein pingeln. Ich kenne ja viele aus der Bubble und ich mag die auch. Aber dass die Leute dann selber sich in Frage stellen und sagen, ach, es war ja eigentlich meine Schuld. Kann ja der Coach gar nichts dafür. Ich glaube, ich war zu doof. Vielleicht habe ich auch nicht 100% von dem gemacht, was er gesagt hat. Also, ja, also, was ist diese, wo man denkt, ah, dann stimmt aber das Framework nicht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, ich denke, jeder Coach hat ja einen Coach, mit dem er seine Ziele erarbeitet und diese Ziele natürlich auch erreichen möchte. Und dementsprechend setzt er vielleicht auch Mittel an den Tag, die halt nicht ganz hundertprozentig vielleicht immer dem Ziel entsprechen. Also ja, also du hast definitiv recht. Für mich hat sich der Loop Börse tatsächlich im Moment geschlossen.
Und die Frage ist, wie lange? Ne? Wie lange schaffst du es, dem Stand zu halten, weil es wird morgen wieder getriggert? Ja, also die Kunst ist also Nichtbeachtung bringt Befreiung. Du musst konsequent ausschalten oder dem Algorithmus auch konsequent sagen, ich bin nicht mehr dein Zielkunde. Weil logischerweise, du wirst immer weiter herangeführt und irgendeiner ist wieder verkäuferisch top. Und dann wird es wieder getriggert und sagt, ach shit, Mensch, mit digitalen Immobilien, vielleicht hätte ich ja das doch machen sollen, hätte ich Geld. Aber NFT ist auch nicht verkehrt. Ne? Also, wie gesagt, wo fängst du an, wo hörst du auf? Selbst wenn du dich ja mal für Aktien entscheidest, musst du dann danach konsequent ausmachen, weil dann kommt eben der Nächste und sagt, nee, 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 Aktien, Optionen. Ja, CFDs und der ganze Firlefanz, das ist alles doch viel besser, Stefan. Du bist doch bescheuert. Du machst mit 2 Stunden Aufwand 20 bis 40%.
Ja.
Ha, wir machen mit einer Stunde 60.
Ja. Und Dropshipping nicht zu vergessen.
Dropshipping nicht vergessen, genau. Ja, also, wie gesagt, es hält alles ab und wie gesagt, die Statistiken, ihr könnt gucken, es gibt von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, die genau sagt, dass fast bis 90% aller CFDs investieren, verlieren Geld. Ja, beim Forex-Trading, ähnliche Werte und so weiter. Je tiefer, dass du einsteigst, je spezialisierter, dass du wirst, umso mehr wirst du sogar verlieren. Ja, das lohnt sich nicht als Unternehmer. Wenn, wie gesagt, wer den Kick braucht, ey, das macht euphorisch. Ich weiß es. Ich habe damals ein Zertifikat gekauft von der Commerzbank. Da kriegst du wirklich, da hüpft dein Adrenalinspiegel. Ja, das macht was mit dir, weil ich wollte das kaufen, um einen Ölpreis abzufedern. Also ich wollte gar nicht reich werden, sondern ich wollte einfach nur meinen Ölpreis, weil ich Öl nicht kaufen wollte, aber wollte ich mich schützen, habe praktisch dann ein, ich glaube, siebenfach gehebeltes Zertifikat von der Commerzbank gekauft. Ey, ich wusste, auf was ich mich einlasse und ich habe das im Excel vorher simuliert. Ich war in einer Woche, war ich 90% meines Geldes los. Und glaub mir, ich bin nicht blöd. Ne? Also ich strotze vor Finanzwissen. Ja? Und das war ja für mich eben so eine, ich habe das reflektiert und habe gedacht, Mensch, Michel, ich habe immer geglaubt, ich komme doch aus der Bubble, ich bin doch Finanzberater. Weißt du, ich habe immer geglaubt, dass Leute durch Geldanlagen reicher werden. Ich habe immer geglaubt, dass Finanzwissen reicher macht. Und ich bin doch das beste Beispiel, dass ich nach 29 Jahren nicht durch das Finanzwissen reich geworden bin, sondern durch mein unternehmerisches Wissen. Das hat mich zu Geld gebracht. Ich bin durch meine unternehmerischen Skills, das hat mich vorangebracht, ja, und dass ich ein Produkt hatte, was gebraucht wird. Aber die Geldanlagen, die aktiven Geldanlagen, habe ich nicht, das habe ich nachgemessen oder nachgeschaut, nicht meine passiven. Die haben nicht meine passiven geschlagen. Also auch ich habe mit meinen passiven mehr Ertrag gemacht als mit meinen aktiven Geldanlagen. Und deswegen war dann für mich doch eins klar, ich sagte, naja, wenn ich doch weiß, dass mein Unternehmen meinen Ertrag bringt, das sagt übrigens auch eine Statistik zu über 70%, dass die reich werden, über 70% unternehmerisch tätig sind. Deswegen weiß ich auch nicht, wo diese Statistik herkommt, das habe ich im letzten Podcast schon mal gesagt, weil es heißt, dass du als Immobilienunternehmer reich wirst, mit Immobilien reich wirst. Das stimmt nicht. Die Statistik besagt das was ganz anderes. Aber wer mal möchte, kann in den Podcast reinhören, warum Immobilien auch nicht geeignet sind für Unternehmer. Aber das war für mich, ich habe das reflektiert und dann habe ich eben geguckt, okay, gut, das bin jetzt ich. Jetzt könnte ich ja außergewöhnliches Pech haben. Dann habe ich weiter recherchiert, habe gesagt, okay, wie sieht es denn bei anderen aus, die in der ähnlichen Bubble drin sind? Ne? Wie sieht denn die Statistik aus? Dann gräbst du noch Studien und irgendwann merkst du, ja, Michael, auch ich habe doch einen Irrglauben aufgesessen. Weil ich dachte, Geldanlagen ist der Hebel. Und dann habe ich gemerkt, nee, Geldanlagen ist nicht der Hebel. Der Hebel ist, wie viel du wegsparen kannst. Und das kriege ich wiederum durch mein Unternehmen hin. Wir haben doch als Unternehmer den Einfluss drauf, oder wir können doch beeinflussen, mehr als ein Angestellter auf jeden Fall, wie viel wir weglegen können. Also wir können beeinflussen, wie ertragreich unser Unternehmen ist. Und wenn ich das beeinflusse, dann kriege ich in der Regel, habe ich mehr Überschuss und dieses Geld lege ich einfach weg, ohne dass es mich Zeit kostet, weil das statistisch eben sogar mehr gebracht hat als diese aktiven Depots. Sowohl bei mir als auch die Masse bestätigt das mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalte. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber Ausnahmen nützen mir nichts, um erfolgreich zu werden. Mir nützt es nichts, wenn einer sagt, hey, du kannst mit einem Online-Shop, kannst du Milliardär werden, der reichste Mann der Welt, wie Jeff Bezos. Schau doch mal, wie viele Shopify-Systeme und auf denselben Zug aufgesprungen sind und nicht reich sind.
Ja.
Ganz weit weg von reich, ja? Okay. Ja, sorry, Stefanie, dass du jetzt bis hier mit durchgehalten hast. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, aber das war jetzt. Ich hoffe auch, dass die Hörer sich darauf eingelassen haben. Deswegen hatte ich halt gehofft, dass du mit dabei bist, um das etwas aufzulockern, weil ich weiß, ich quatsch dann zu viel, wenn ich einmal im Rage rede. Ja?
War sehr informativ für mich. Vielen Dank, Michael. Und meine Entscheidung ist jetzt im Moment auf jeden Fall klar. Nicht im
Genau.
Moment, sondern klar. Und die wird tatsächlich auch den entsprechenden entfolgen, um nicht wieder getriggert zu werden, um
Das
meinen
ist wirklich die einzigste Chance, so
Fokus
blöd
zu
wie das
halten.
klingt.
Ja.
Ja, wie gesagt, nochmal, es ist wertvoll, wenn Leute über die Börse aufklären, weil das langfristig nachweislich mehr Ertrag bringt, die Börse. Aber wie gesagt, passiv. Ja, einfach irgendwie ohne Garantien, ohne irgendwas passiv zu beteiligen, ist nach meiner Statistik, nach meinen Ermessen, wie gesagt, und das belegen ja auch viele andere, das belegen eben nicht nur mein Leben, ich bin da kein Ausreißer. Und das war für mich so eine krasse Erkenntnis. Ja. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, wirklich abzuschalten, wenn das kommt, weil es wird was mit mir machen. Genau darauf ist ja das Marketing und die Werbung ausgelegt. Ja, und dann denkst du wieder, Mensch, wäre doch schön mit, wie gesagt, im Schlaf 20 Kilo in 2 Wochen. Wäre doch schön. Ist genauso. Vergleich das, vielleicht hilft euch das immer dann, wenn so eine Offerte kommt. Vergleich es mit irgendwas, was du vielleicht aus deiner Branche auch nachvollziehen kannst. Also auch da, in jedem Beruf gibt es irgendwas, wo Leute sagen, ja, das kannst du doch, das geht doch ganz einfach, da brauchst du doch gar keinen Profi. Ja? Ja, und die Profis sind besser. Du bist in dem, was du tust. Deine Firma ist schneller als jeder andere Laie. Richtig, immer. Ja?
Definitiv, ja.
Ja. Und warum soll es an der Börse anders sein? Warum soll ein Laie, egal wie, ein Profi schlagen? Das ist unlogisch. Das ist unlogisch. Wie gesagt, mag einen Ausreißer geben, weil auch mal ein blindes Huhn einen Korn findet. Das sind alles aber Ausreißer und davon kann ich mir nichts kaufen. Ich will kontrollieren. Ich will meinen Vermögensaufbau kontrollieren können. Bei alles anderes doch Frust, Steffi, oder?
Ja.
Das nervt doch, weil.
Das nervt total, ja.
Wir haben eh schon genug Variablen und Baustellen bei uns im Business drin, verstehst du, wo wir uns drum kümmern müssen. Ja? Und dann auch noch bei der Geldanlage. 5 Jahre läuft es gut und plötzlich ist nur noch die Hälfte wert. Ja, weil du dann doch einen Fehler gemacht hast, weil es doch nicht aufging. Was soll das? Das schmeißt dich zurück, das macht emotional, zerstört dich das so, dass du vielleicht die Lust generell am Vermögensaufbau verlierst. Ja? Das kann es nicht sein, das kann nicht der Preis sein, das ist viel zu hoch. Lieben, lieben herzlichen Dank, ja, Stefanie, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass es irgendwie noch vielleicht noch ein paar andere auch noch wachrüttelt. Und dass es vor allen Dingen nachhaltig ist, dass man halt sagt, okay, ich denke mal einmal mehr drüber nach, bevor ich mich mit Schokolade in den Keller locken lasse.
Vielen Dank, Michael. War ein super wertvolles Gespräch für mich.
Ich danke dir. In dem Sinne, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.